Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich darf Sie alle ganz herzlich begrüßen zur mittlerweile 28. Auflage, wenn ich richtig gezählt habe, der Ringvorlesung von Uni Erfurt und Fachhochschule Erfurt. Der Saal ist voll. Das ist ein Zeichen dafür, dass dieses Thema und auch die Ringvorlesung an sich angekommen ist. Wir wollen uns in den nächsten Wochen intensiv mit politischen Krisen beschäftigen. Wir wollen Fragen stellen, wollen noch analysieren. Ich glaube nicht, dass wir grundlegende Antworten erhalten. Die Auswahl ist auch nicht so getroffen, dass wir alles erschöpfend darstellen. Sie ist eher a. willkürlich und b. auch davon abhängig, wer von den angefragten Referentinnen zugesagt hat und wer nicht. Die Ringvorlesung selbst wird von der Friedrich-Ebert-Stiftung, heute Abend wird sie von der Friedrich-Ebert-Stiftung gesponsert, aber auch von der Heinrich-Böll-Stiftung, von der Landeszentrale für politische Bildung, bei denen ich mich hier ganz herzlich dafür bedanke, dass sie das getan haben, weil es kostet doch immer auch ein bisschen Geld, so etwas zu organisieren. Ich will jetzt nicht so lange reden, aber ich will zumindest darauf hinweisen, dass der erste Redner heute Abend ein besonderer Wunsch von mir ist und der hat auch zugesagt, trotz der Blessuren, die er mit sich rumträgt. Er ist heute Abend da, Professor Dr. Wolf Wagner. Man nennt ihn, glaube ich, den Altrektor. Er war auch lange Professor an der Fakultät für angewandte Sozialwissenschaften, früher noch Fachbereich Sozialarbeit für Politologie, für politische Wissenschaften. Leider haben wir so etwas zurzeit nicht mehr. Das finde ich schade, aber nichtsdestotrotz können wir ja in der Ringvorlesung dokumentieren, wie wichtig so etwas ist. Wolf ist immer bekannt für spannende, für provokante, für nachdenkliche Vorträge. Und ich habe immer, wenn ich Ringvorlesungen mache, versucht, ihn als ersten Redner zu gewinnen, weil er einfach Zeichen setzt. Und in diesem Sinne, Wolf, darf ich dich bitten, hier vorne herzukommen und uns zu beglücken mit deinem Vortrag. Danke.
Vielen Dank für diese sehr freundliche Einleitung und Einladung. Ich begrüße Sie sehr herzlich. Sie sehen mich in etwas derangiertem Zustand. Das will ich vorneweg erklären, weil das eine Lehre für Sie alle ist, auch für die Jungen unter Ihnen. Achten Sie darauf in Ihrer Wohnung, dass es keine losen Teppiche gibt. Ich war bei einem Freund in Zürich und in seinem Gästezimmer lag vor dem Bett so ein kleiner, im Schwäbischen nennen wir das ein Bettvorleger, so ein kleiner Teppich. Und ich bin in der Nacht wohl aufgestanden, um zu machen, was man da immer macht, und bin dabei so unglücklich auf dem Teppich ins Gleiten gekommen und mit dem Teppich weggerutscht, rückwärts auf die Bettkante gestürzt und dachte, na ja, da habe ich eine Rippenprellung, bin noch nach Berlin gefahren mit dem Zug, habe in Berlin noch eine Woche mich im Bett rumgequält, weil Rippenprellungen werden immer schlimmer, das wissen Sie vielleicht, schlimmer als Rippenbrüche. Aber dann war es so schlimm, dass ich zum Arzt gegangen bin, Gott sei Dank. Der stellte fest, 3 Rippen gebrochen, das Schulterblatt Splitterbruch. Die gebrochenen Rippen sind in die Lunge eingedrungen, die Lunge war voll mit Blut. Ich war in einem lebensbedrohlichen Zustand. Was können Sie daraus lernen? Nicht. Erstens mal schauen Sie alle Räume auf solche Fallen hin an. Sie denken immer, Ihnen passiert's nicht, dachte ich auch. Zweitens, wenn Sie einen schweren Sturz haben, gehen Sie sofort zum Arzt. Weil man unterschätzt es und denkt dann, ja, es tut ja nur manchmal weh. Also das war ein lebensbedrohlicher Zustand. Es musste das Blut aus der Lunge abgesogen werden. Und Sie sehen, ich bin jetzt gut noch 4 Wochen ziemlich handicapped und stehe unter Schmerzmitteln. So, das ist aber noch keine Entschuldigung, aber kann auf jeden Fall jederzeit mobilisiert werden, falls hier etwas schief geht. So. Ich will Ihnen erzählen, zuerst Vorbemerkungen, dann Definition politische Krise. Ich will Ihnen hier vorführen, wie eine politikwissenschaftliche Gesellschaftsanalyse geht. Dabei möchte ich von vornherein klar machen, Politikwissenschaft geht nicht um das moralisch Richtige. Dafür sind andere zuständig, sondern geht um das, was geht in einer Gesellschaft, wie Probleme gelöst werden können. Das ist mir ganz wichtig, sozusagen als Rahmen vorneweg. Dann bringe ich Ihnen historische und aktuelle Beispiele für politische Krisen und schließlich Erklärungen für ihre Entstehung und Folgerungen. Die Folgerungen werden Sie zum Teil empören, überraschen und möglicherweise auch anderes. Auf jeden Fall, da wird es dann spannend. Okay, zur Vorbemerkung. Früher gab es hier Klausuren, jetzt habe ich gerade eben gehört, die Klausuren sind nicht. Ich präsentiere trotzdem die möglichen Klausurfragen, weil das ist pädagogisch ganz sinnvoll. Sie können dann am Schluss sehen, könnte ich die Fragen jetzt beantworten, nach dem, was ich gehört habe. Dann will ich einen Rückblick machen auf die Ringvorlesung vom letzten Sommersemester. Da habe ich auch den Eröffnungsvortrag gehalten. Und dann das Bild der Unterströmung erklären, das ich ja im Titel drin habe. So, Klausurfragen. Warum sind Legitimationskrisen und Motivationskrisen für die etablierte Politik besonders bedrohlich? Hoffentlich wissen Sie es am Schluss. Ups. Wie kann politischer Wandel zu einer Legitimationskrise führen? Das ist das Kernstück. Und was bedeutet politischer Spagat? Und warum ist er für Volksparteien unverzichtbar? Okay, das waren die drei Fragen, die Sie sonst in der Klausur gehabt hätten vielleicht. Okay, letztes Frühjahr gab es hier eine Ringvorlesung mit dem Titel Globale Herausforderungen, regionale Entwicklungen. Und da durfte ich wieder die Eröffnungsvorlesung machen und habe die aufgezogen am Beispiel von Immanuel Kants Ewiger Frieden. Kant hat konstruiert eine Vorstellung, wie muss die Weltgesellschaft befasst sein, damit der ewige Frieden eintritt. Und sozusagen alle gesellschaftlichen Herausforderungen müssen sich dem Test stellen, wie verstoßen sie gegen den ewigen Frieden. Das habe ich damals aufgezeigt. Ups, ich komme dem nur nahe und sofort geht er. Gefährdungen des ewigen Friedens in der Politik, das waren ethnische Nationalismus und Großmachtdenken und Gefährdung in Politik und Wirtschaft, der Neoliberalismus, weil er sozusagen dieses Regulativ des ewigen Friedens außer Kraft setzen will und die Staatsfeindlichkeit, die auch diese Regulierungsmöglichkeit abschaffen will. Gefährdungen in der Philosophie und Sozialwissenschaften, der Relativismus, der sagt, Menschenrechte oder sozusagen allgemeingültige Aussagen für die ganze Menschheit gibt es gar nicht, sind auch unzulässig. Damit hat man die Grundlage für Regelungen, wie eigentlich die Menschheit mit sich selbst umgehen soll, hat man sozusagen dekonstruiert. Schließlich Gefährdung durch Religion, Dogmatismus und Weltherrschaftsstreben. Das war damals, war das relativ abstrakt, diese Herausforderung. Und siehe da, ein Jahr später, ethnischer Nationalismus ist das, was gerade sozusagen die Weltpolitik bestimmt. Weg vom Internationalismus zurück zu den ethnischen Egoismen. Der Relativismus hat sich verstärkt. Inzwischen ist es so, dass überhaupt Unterschiede festzustellen bereits als Rassismus gilt. Wenn Sie nachfragen, wenn jemand einen unbekannten Namen hat, der fremd klingt, und Sie fragen, woher kommt der Name, sind Sie schon rassistisch. Gefährdung durch Religion, Dogmatismus und Weltherrschaftsstreben ist ja absolut die große Bedrohung. Okay, das ist sehr überraschend, dass wir in so kurzer Zeit plötzlich alles das, was ich damals so als mögliche Bedrohung gesehen habe, massiv haben. So, hier haben wir die Unterströmung. Sie sehen an dem von Ihnen aus gesehen linken Bild, da sehen Sie Brandung, weiß. Und dann gibt es eine Passage, da sehen Sie keine weiße Brandung, sondern da sehen Sie nur blaues Meer. Das ist das Zeichen für Unterströmung. Da hat sich so die Brandung, die staut sich am Ufer und wird durch die nachdrängenden Wellen, wird die dort gehalten. Und irgendwann hört dieses Gleichgewicht auf und es gibt eine Strömung, die nach draußen geht. Und auf der bildet sich die Brandung nicht. Also Sie können das von außen erkennen, dann wenn das Wasser blau ist und keine Brandung, dann haben Sie so eine gefährliche Unterströmung. Im abstrakten Schema, ich muss ein bisschen manipulieren, weil ich sonst gar nicht sehe, was ich hier tue. So, da haben Sie als erstes die Küstenströmung. Die geht parallel zur Küste und zwar anders in die Gegenrichtung zu der unten, 4. Diese Küstenströmung geht immer vor jeder Küste entlang und bildet letztlich einen Kreislauf. Dann haben Sie ab der Linie 2 die Brandungszone. 3, das ist die Brandung selber, und dann haben Sie Sandbänke, das ist Nummer 6. Und dann haben Sie am Ufer den Strand, Nummer 7, und dann haben Sie die Brandungsströmung in unmittelbarer Ufernähe. Die ist direkt, wenn Sie reingehen ins Wasser, ist so einen halben Meter bis einen Meter. Wenn Sie drin sind, das Wasser tiefer, da ist es auch tiefer als später. Wenn Sie weiter reingehen, kommen Sie dann auf die Sandbänke. Zwischen Sandbänke und Ufer, da ist diese Brandungsströmung. Und die, wenn die sozusagen immer höher wird und auf ein Hindernis stößt, wie hier zum Beispiel diese Sandbank Nummer 6, dann fängt sie rauszuströmen, Nummer 5, das ist dann die Unterströmung. Durch die Brandung wird Wasser in unmittelbarer Strandnähe aufgestaut, das ist sozusagen der Kreislauf. Es entsteht ein Überdruck, der zunächst durch die Brandung am seewärtigen Rückfluss gehindert wird und dann kommt irgendeine Störung, Gleichgewicht wird nicht gestört und dann bricht sich das Wasser mit großer Kraft den Weg raus und geht dann in den Kreislauf der Küstenströmung ein. Das Schlimme ist, wenn Sie gegen die Unterströmung anschwimmen, gehen Sie unter an Erschöpfung. Wenn Sie mit der Brandungsströmung, Unterströmung rausschwimmen, werden Sie rausgetrieben ins offene Meer und gehen dort unter. Also Sie stecken da in einem Dilemma. Und meine Behauptung ist, dass das, was wir gegenwärtig an politischer Entwicklung haben, dem sehr entspricht. Was ist die Lösung? Der politische Wandel, die Brandung, verändert etablierten Konsens nach links oder nach rechts. Auf jeden Fall verändert den etablierten Konsens. Unberücksichtigte Meinungen stauen sich am Ufer. Und Weltwirtschaftskrise, jetzt zum Beispiel 1928-32, ich werde Ihnen das nachher im Detail noch zeigen, die Weltwirtschaftskrise erhöht den Druck und eine eigentlich unbedeutende Partei, die NSDAP, war eine kleine Splitterpartei und Hitler war eigentlich ein sehr uncharismatischer, also eine völlige Überraschung, wenn Sie heute die Filme sehen, dann denken Sie, wie kann so jemand Anführer einer solchen riesigen Strömung werden? Und daraus entsteht dann eine, auch von dieser Partei überhaupt nicht vorhergesehene Strömung, die wächst und reißt alles mit sich. Im Detail kommt gleich nachher. Die Rettung ist, nach links oder rechts wegschwimmen. So, was heißt das dann für die Politik? Da wird es ja spannend. Was heißt es angesichts solcher politischen Entwicklung, nach links oder rechts wegzuschwimmen? Nur so kann man sich retten. Mal schauen, ob dieses Bild hält. Nächster Punkt, Definition politische Krise, Abgrenzung politischer Wandel von politischer Krise. Wir schauen in die Politikwissenschaft. Und da gibt es eigentlich bis heute zwei grundlegende Werke, die immer noch bestimmend sind, erstaunlicherweise. Von Jürgen Habermas, also zuerst Klaus Offe, Strukturprobleme des kapitalistischen Staates, Suhrkamp 72 und Jürgen Habermas, Legitimationsprobleme im Spätkapitalismus 73. Auf diesen beiden Büchern sind mehrere Varianten entstanden, aber letztlich gelten die immer noch. Die haben konstruiert vier Typen politischer Krisen, diese einteilen in zwei Hauptgruppen. Und zwar, das eine sind Output-Krisen, also sozusagen Krisen in dem, was der Staat leisten kann. Da gibt es die ökonomische Krise, da kann man mit Investitionen kann man da helfen, da kann man mit Steuerungen, mit Finanzmitteln, mit Geldpolitik und so weiter, ganz viele verschiedene Dinge. Und dann gibt es laut Habermas die Rationalitätskrisen. Dafür wird als Beispiel genommen, eigentlich ist es so, wenn Sie eine wirtschaftliche Krise haben, müssen Sie Wachstum machen. Da geraten Sie aber dann ins Problem, dass Sie ökologisch möglicherweise die ökologische Krise noch verschärfen. Sie haben also eine Rationalitätskrise. Was sollen Sie denn nun machen? Wachstum oder soll ich Ökologie machen? Das ist so das Beispiel für Rationalitätskrise. Das nächste sind die Inputkrisen. Und da gibt es die Legitimationskrise, was das ist, zeige ich gleich. Und die Motivationskrise. Motivationskrise ist, wenn die Leute einfach nicht mehr mitmachen wollen, also nicht mehr zu Wahlen gehen und auch sonst nicht mehr mitmachen wollen. Seither gibt es viele Variationen, aber das ist seltsamerweise immer noch das Grundgerüst der Krisentheorie in der deutschen Politikwissenschaft. Jetzt zur Legitimationskrise. Bei Habermas ist es so, dass eine Legitimationskrise dann vorliegt, wenn bestandserhaltende normative Strukturen ihre Gültigkeit bei großen Teilen der Bevölkerung verlieren. Bestandserhalten normative Strukturen, Habermas neigt immer dazu, ein bisschen sehr abstrakt zu formulieren. Damit ist gemeint, dass die Regeln, die notwendig sind, damit eine Gesellschaft überhaupt überlebt, eine gegebene Gesellschaft, dass diese Regeln plötzlich an Gültigkeit verlieren, dass die Leute daran zweifeln und sich dafür nicht mehr stark machen. Habermas stellt fest, dies wird zu einer Identitätskrise der Gesellschaft. Also wenn die stark genug wird, dann ist die Gesellschaft in ihrer Identität gefährdet. Darum ist die Legitimationskrise in der Habermaschen Welt sozusagen die bedrohlichste Krise, die es für eine Gesellschaft gibt. Und sie ist mit geldwerten Vorteilen, also etwa Sozialleistungen, nicht wiederherstellbar. Also die Krise kann nicht aufgelöst werden, indem ich den Leuten mehr Geld gebe. Weil die Krise ist keine Mangelerscheinung, ist kein sozusagen Armutsergebnis. Die Krise ist ein Zweifel an den grundlegenden Regeln, an den grundlegenden Werten einer Gesellschaft. Also man kann dann mit sozialdemokratischer Politik jetzt mehr, also die Hartz-IV-Leistung höher zu schrauben, damit kommt man denen nicht zu Leibe. Wir nehmen jetzt mal Beispiele aus der Bundesrepublik. Das sind Schemata, die ich entwickelt habe. Sie sehen jeweils die Partei, zum Beispiel SPD, und dann kommt das Jahr der Gründung. Und dann drunter die Stimmenanzahl, die gekriegt hat. Das war 1953, der SPD mit 31,8%. Sie ist ziemlich weit links. Und sie hat einen politischen Spagat. Das Gleiche sehen Sie bei der CDU, 45 gegründet, 54%. Und sie haben das, was die Geschichte der Bundesrepublik die ganze Zeit über ausmacht, den Spagat zwischen CDU und CSU. Die CSU ist immer der Rechtsausleger der CDU. Strauß, der Kampf zwischen Strauß und Kohl, Also das ist sozusagen das Grundmuster bundesrepublikanischer Politik, dass innerhalb der großen Volksparteien, da haben sie einen linken Flügel und einen extrem rechten Flügel. Und sozusagen ohne das würde die Volkspartei keine Volkspartei sein, weil sie muss ja appellieren an diejenigen, die eher links sind, und sie muss eher appellieren an diejenigen, die eher rechts sind. Und wenn sie nur mit einer Stimme reden würde, würde sie nur von denjenigen ihre Stimme bekommen, ihre Wahlstimme bekommen, die der gleichen Meinung sind. Also darum ist es für eine funktionierende Demokratie ist es unverzichtbar, dass die großen Parteien einen Spagat bilden. Die SPD hat den Spagat eher Richtung Kommunismus und bis in die CDU hinein. Aber auch sie muss ihn halten. Und je nachdem, wer gerade an der Regierung ist, wenn die CDU an der Regierung ist, muss die SPD sich nach rechts öffnen, um der CDU Stimmen abzujagen. Also muss eher nach rechts sich bewegen, muss aber den linken Rand trotzdem lebendig halten. Und wenn die SPD an der Regierung ist, muss die CDU sich nach links öffnen, um dort Stimmen zu holen. Wir sind da also stetig im politischen Wandel in einem Wettkampf drin, aber der politische Spagat ist absolut unverzichtbar in einer Demokratie. Kleine Parteien, Rechthaberparteien, die können eine Position vertreten und an diejenigen appellieren, die der gleichen Meinung sind, wie die Grünen zum Beispiel. Aber wenn man eine große Partei ist, geht es nicht. Darum ist es ein schwerer Fehler, wenn man sozusagen die Politik der Grünen zur Gesamtpolitik macht, wäre meine Behauptung. Ich gucke jetzt gerade dich an. So, damals haben wir dann so kleine Rechthaberparteien wie die FDP. Die FDP ist damals der Hort der Nazis. Die FDP Nordrhein-Westfalens ist die Partei, die die meisten Nazis beherbergt und auch die Interessen der Nazis vertritt. Zum Beispiel, das Verbot der Todesstrafe in unserem Grundgesetz ist keine Folgerung auf die Gräuel und die willkürlichen Todesurteile der Nazis, sondern sollte die zum Tode verurteilten Altnazis retten. Es ging darum zu sagen, hey, ihr könnt ihn nicht hängen, denn schau mal, wir haben in unserem Grundgesetz drin das Verbot der Todesstrafe. Also so, das ist etwas, was man sich klar machen muss. Dann der gesamtdeutsche Block BHE, 1950 gegründet, in der 53er-Wahl 5,9%. Das ist auch eine Horde der Nazis. Das sind sozusagen die Heimatvertriebenen, sind alle diejenigen, die aus den Ostgebieten vertrieben worden sind und aus Tschechoslowakien. Und die Entrechteten, das sind alle diejenigen, die durch die Nazi-Spruchkammern verurteilt worden sind. Es ist also eine Partei, die im Namen der Vertriebenen, aber eben auch derjenigen antreten, die von in den Nazi-Spruchkammern, also bei der Entnazifizierung, verurteilt worden sind und aus ihren Jobs geworfen worden sind. Die Deutsche Partei ist auch so eine, die alle zusammen machen mit der CDU eine Koalition. Das muss man sich auch klar machen. Wieder, ich habe gesagt, Politik geht nicht um Moral. Politik geht darum, was geht. Politik geht darum, etwas möglich zu machen. Die CDU-CSU entscheidet sich damals bewusst gegen die Wiedervereinigung. Weil die Wiedervereinigung hätte bedeutet, dass die CDU-CSU ihre Mehrheit verliert. Es hätte eine linke Mehrheit gegeben. Weil es war klar, Ostdeutschland war eher ein sozialdemokratisches Land, nicht SED, aber sozialdemokratisch. Wenn das dazukommt, dann wäre die CDU von der Macht weg gewesen. Es war also nicht nur sozusagen eine ideologische Entscheidung, sondern eine sehr klare, machtkalkulierte Entscheidung zu sagen, okay, wir gehen zusammen mit unseren Altnazis, die legitimieren wir, Globke wird Staatssekretär und wir machen eine westorientierte Politik. Das hat auch funktioniert bis 1961. Und Da wird es dann schwierig. Also, konsequent, die Volksparteien halten einen politischen Spagat, SPD wie CDU, müssen sie machen, um sozusagen an die gesamte Breite des der Wählerschaft zu appellieren und die zu kriegen. Normalerweise bildet dadurch das Parteiensystem die ganze Breite der Meinungen ab. Das ist der Sinn eines solchen Parteiensystems, dass sich alle Aspekte, alle Meinungsströmungen in der Bevölkerung abbilden, in ihrer Stärke. Das ist die Legitimitätsgrundlage dann einer solchen funktionierenden Demokratie, dass in dem politischen System sozusagen alle irgendwie relevanten Meinungen vertreten sind. Das haben wir, einen Unterschied zur Weimarer Republik, wo jeder im Parlament drin war, haben wir mit dem Relevanzkriterium 5% gesagt, wir machen eine Schwelle, ab der erst das gelten soll. So, 72. Da ist es so, dass wir, davor war ja die Große Koalition, 65, und 72 haben wir dann das erste Mal die sozialliberale Koalition. Das heißt, hatte ich vorhin gesagt, wenn die SPD an die Macht will, muss sie nach rechts rücken. Das sehen Sie im Vergleich zu, das Bild vorher, das war die SPD hier. Jetzt 72 ist sie hier rübergerückt. Und sie lässt am linken Rand lässt sie ein Vakuum. Ja, da muss ich auch nochmal zurück. Schauen Sie mal, bei 53 waren 14,4% waren Nichtwähler. Heute liegen wir bei etwa 30% Nichtwähler. Das ist in sich selber schon eine Legitimationskrise. Das ist diese Motivationskrise. So, jetzt haben wir 14,4. Andersrum. Da ist es so, dass es runtergeht auf 8,9%. Das ist der niederste Nichtwählerquote in der Geschichte der Bundesrepublik. Dennoch schreibt um diese Zeit, wir haben da ja dann, in der Großen Koalition steht am linken Rand eine Legitimationskrise. Das Resultat ist die APO, die Studentenbewegung, außerparlamentarische Opposition. Die ist quantitativ, ist die ziemlich irrelevant. Also die hätte nie, wenn sie eine Partei gehabt hätte, nie die 5% erreicht. Aber sie, weil die Studenten, die stellten die zukünftige politische Elite. Als ich 1963 Abitur gemacht habe, waren aus meiner Altersjahrgang haben 6% Abitur gemacht. 6%. Das heißt, alle, die das Abitur geschafft haben und ein Studium geschafft haben, sind in irgendwelche Elitenpositionen geraten. Also, und die fingen jetzt an rumzuschimpfen und zu sagen, das geht alles schief. Das war die Legitimationskrise. Dass also sozusagen die elitären linksliberalen Blätter sehr beeindruckt waren von der Kritik der Studenten und darum die Studenten einen kulturellen Veränderung der Bundesrepublik hingekriegt haben, den kaum je eine andere Partei hingekriegt hat. Also da hat sich ja wirklich alles verändert. Aber aufgrund dieser Position, dass es quasi die Zukunft der Elite waren und die Zeitschriften Spiegel, Zeit und was auch sozusagen auf ihre Argumente eingegangen sind. Das war die Legitimationskrise, die dann in den Büchern auftaucht, die aber in Wirklichkeit keine war. Dann die, ich kann mich gut erinnern, wissen Sie, in der als Teil der Studentenrevolte, wenn sie das radikalere Argument hat immer gewonnen. Man musste nur besonders radikal formulieren. Es war unglaublich schwierig, mäßigende Argumente, das waren Renegaten, Abtrünnige und sonst was, sozusagen. Man konnte kaum was machen gegen das radikalere Argument. Ich habe damals Positionen vertreten, für die ich mich heute noch schäme. Also etwa, dass Israel sei sozusagen ein Außenposten der USA, des Imperialismus und wir müssten für die Palästinenser eintreten. Ich habe, ohne es zu merken, einen massiven Antisemitismus vertreten, in der Annahme, ich sei ein antiimperialistischer Kämpfer. Oder ich dachte hier, die Revolution würde in West-Berlin innerhalb der nächsten 5 Jahre ausbrechen und wir haben schon überlegt, welche Willen wir wozu nutzen. Völlig idiotisch, also so, aber das zeigt nur, wie sozusagen die Macht des radikaleren Argumentes in solchen Gruppen sich verselbstständigen kann. Die ganze RAF, Rote Armee-Fraktion, war genauso die Verselbstständigung des radikalen Arguments. So, 83 tauchen die Grünen auf. Die Grünen tauchen auf beim zweiten Versuch. Also ganz anders als heute die AfD, die beim ersten Versuch wups hochgeht und damit wirklich eine politische Krise auslöst, sind die Grünen erst im zweiten Anlauf schaffen es gerade mit 5,6% im Bundestag. Hessen sind sie vorher schon drin, aber... Und es gibt die CDU-CSU, also die geistig-moralische Wende, wie Kohl das formuliert hat. Jetzt kommt endlich wieder die Moral an die Macht. Der Spagat funktioniert sehr groß, weil Kohl immer noch von Strauß bekämpft wird und umgekehrt. Die Grünen füllen das Legitimationsdefizit am linken Rand, weil sie am Anfang eine durchaus linksradikale Partei sind. Auch dort setzt sich das radikale Argument durch. Erinnern Sie sich, in Hannover beschließen die Grünen, der Benzinpreis müsse sich auf 5 D-Mark erhöhen und verlieren bei der nächsten Wahl klatschend. Aber das radikale, bessere, moralischere Argument hat gewonnen. Das ist verhängnisvoll. Dann schauen Sie mal hier, Nichtwähler 10,9% 83, weil es ein Lagerwahlkampf war. Dann geht es hoch, 2009, das sind schon 29,2%. Das ist bedrohlich, das ist Motivationskrise. Das sind Leute nicht mehr berücksichtigt im System. Wir haben damals aber unter Merkel die erste CDU-Regierung nach Schröder, nach der Rot-Grünen. Und die CDU muss, um an die Macht zu kommen, sich nach links orientieren. Wir kriegen also mit Merkel und Stoiber, der dann für die CSU eintritt, innerhalb der CDU-CSU einen ziemlich weiten Rutsch nach links. Die rechten Positionen, die knallharten rechten Positionen, sind nicht mehr so vertreten. Die werden von der FDP übernommen, die mit 14,6%, wissen Sie noch, diesen Flugblatt, antisemitische Flugblatt von Möllemann, knallharte rechte Position, hat es immerhin auf 14,6% geschafft und dann abgestürzt in jeder Beziehung. Also trotz rot-grüner Agenda-Politik mit Die Linke gibt es kein linkes Defizit. Die Linke ist sozusagen, füllt dieses Defizit, was es vorher links gab, füllt es aus. Und wieder sind eigentlich bis nach rechts hin beinahe alle Positionen repräsentiert, sind da. Aber wir haben eine hohe Nichtwählerquote. Und es deutet auf ein Legitimationsdefizit am rechten Rand. Und das verschärft sich. Mit der Großen Koalition rückt die CDU-CSU, immer noch mit Stoiber, noch weiter nach links. In der ganzen Ökologiefrage schwenkt sie eigentlich ein auf eine Position, eine rot-grüne Position. Und wir kriegen dann ein massives, Nichtwähler steigen weiter an, ein massives Lücke hier am rechten Rand des politischen Spektrums. Schauen wir uns das mal an in einer anderen Sicht. Das ist das Gerechtigkeitsdreieck. Weil im Wesentlichen finden zwischen unseren Parteien der Kampf um die Frage statt, was ist gerecht? Da sagt zum Beispiel CDU früher ganz deutlich, FDP Leistungsgerechtigkeit, CDU. Je nach Leistung, egal ob man in welches Sicherungssystem man gerät, man muss seine relative Position behalten. Die früher oben waren, sollen auch in der Armut oben sein. Während die Linke, SPD früher, materielle Gleichheit und einen starken Staat als gerecht ansehen. Und dann die FDP sagen, es gibt Freiheit, Deregulierung, schwacher Staat. Das sind sozusagen die drei Pole des Gerechtigkeits, der Gerechtigkeitsvorstellung. Da kommt, wie Sie sehen, ist es 2015, dass sich das alles ziemlich da drüben bei materieller Gleichheit zwischen Leistungsgerechtigkeit und materieller Gleichheit staut. Und ein großer Bereich von Konsens da ist. Menschenrechte, Sozialstaat, Ökologie, Gleichstellung Homosexueller, Gender, alle diese Teile, die also 10 Jahre vorher völlig undenkbar waren. Ich habe zufälligerweise, als Trump gerade dieses Video von Trump lief über seine sexuellen Vorstellungen, wie er mit Frauen umgeht, kam gleich dahinter her 007 Goldeneye. Und das war exakt die gleiche Stimmung. Das war auch, man darf jeder Frau, die man trifft, der darf man sofort ans Gemächt gehen. Also da darf man alles machen. Die Stimmung dieser James-Bond-Filme ist nicht anders als das, was Trump da noch vertritt. Also so, dass wir da einen riesigen Wandel durchgemacht haben, der für Leute wie Trump dann schwer nachvollziehbar ist. Dann entstehen neue Kriterien dafür, was eigentlich gerecht ist. Nämlich, ethnisch Deutsche haben den Vorrang. NPD, die sagen, sozial ist national, also soziale Leistung, die haben, wenn Sie das Programm anschauen, da sind sehr viele vernünftige Forderungen drin. Die sollen aber nur gelten für Deutsche. Und alle anderen sollen rausfliegen. So, also das ist ganz wichtig, Sie klarzumachen, dass sich da etwas bildet wie ein Konsens, enger Konsens, der vorher undenkbar war. Und der eben einen großen Platz rechts leer lässt. Das Gleiche haben Sie in vielen Ländern der Erde. Das ist die Entwicklung hin zu einer vernünftigen Politik. So. Und jetzt nehmen wir mal Mecklenburg-Vorpommern als das erste Beispiel einer großen politischen Krise. Vor der Flüchtlingskrise haben wir Nichtwähler 48,5%. Wahnsinnig. Beinahe die Mehrheit. Nach der Krise rückt die AfD hoch, die Nichtwähler stürzen um 10% ein, die NPD auch, und wir kriegen, die AfD kommt vor allen Dingen aus Nichtwählern zustande, 55.000, von der NPD 22.000, von der CDU auch 22.000, und die Linke liefert 16.000, die Grünen, die SPD 15 und die Grünen 3.000. Also aus allen Lagern kommen sie, aber vor allen Dingen aus Nichtwählern. Das ist dann auch ganz spannend, wenn Sie sich die absolute Anzahl der Wählerstimmen anschauen in Mecklenburg-Vorpommern 2011 und 2016. Da hat die SPD, obwohl sie die Verliererin der Wahl ist, Stimmen dazugewonnen. Die CDU hat ganz wenige Stimmen verloren, ist aber sozusagen prozentmäßig völlig eingebrochen. Es geht wirklich darum, um die Nichtwähler. Das wird noch stark unterstrichen durch, hoppla, wo ist sie? Ups, okay, kommt vielleicht später. Okay. Ich sage es Ihnen trotzdem, möglicherweise ist sie nicht da. Es ist so, es gab eine sehr schöne Untersuchung über Zustimmung bei AfD-Anhängern, Nichtwählern und CDU. Und da ist es so, dass AfD und Nichtwähler sind sehr weit übereinstimmend. CDU ist ein Stück weit davon weg, ist vor allen Dingen weg in der Bewertung der Demokratie. Da ist die CDU sehr positiv und AfD und Nichtwähler sehr negativ. Aber sozusagen AfD und Nichtwähler sind politisch von ihren Einstellungen her sehr, sehr eng beieinander. Da kommt auch in Zukunft das große Wählerpotenzial her. Jetzt nehmen wir historische Krisen. Dann bringe ich drei Beispiele. Oh, Okay? Das erste ist die Revolution von 1848. Können Sie sich sehr schwer daran erinnern, nicht mal aus dem Geschichtsunterricht. Das ist so, 1815 mit der Niederlage Napoleons kehrt der Wiener Kongress zu dem Zustand zurück oder wenigstens versucht es, der vor der Französischen Revolution herrschte. Das heißt, die Fürsten sollen überall herrschen. Deutschland, das Heilige Römische Reich, deutsche Nation, ist eh zerschlagen worden. Und es wird dann der Deutsche Bund gegründet. Das sind lauter Fürstentümer und die treffen sich zur Fürstenrunde und entscheiden als Fürstenrunde. Es ist also eine reine Fürstenherrschaft. Das Volk hat überhaupt keine Stimme, keine Repräsentanz der Bürger. Darum wird der Legitimationszustand zum Dauerzustand. Weil die Bürgermeinung überhaupt nicht berücksichtigt werden. Die werden mit Polizei verfolgt, Professoren werden geschasst und das Resultat ist dann die Revolution von 1848. Die, das sehen Sie an dieser Karte, überall da, wo ein gelber Stern ist, da war Revolution. Über ganz Europa ist das verbreitet und es gibt dann große Feldzüge der herrschenden Fürsten, um diese Revolution niederzuschlagen, was auch erfolgreich gelingt. Aber mit der Paulskirchenverfassung ist das erste Mal gesetzt eine Markierung dafür, wie eine Demokratie funktionieren muss. Jetzt nehmen wir das NSDAP-Beispiel. Das hatte ich vorhin schon mal vorgeführt an diesem Beispiel, an diesem Sandbank. So, das gehe ich mal, haben Sie vorhin schon gesehen. Jetzt zeigen wir das mal im Detail. Das ist 1928. SPD hat 29,8%. Nichtwähler sind 24,4%. Sehr stark. Sie sehen irgendwo ganz da unten mit 2,6% rechts unten die NSDAP. Eine unbedeutende Splitterpartei. Dann haben Sie ganz viele Parteien in der Mitte. DVP, DP, Mittelstandspartei und Bayerische Volkspartei. Ganz stark eine ziemlich rechtsradikale, nationalistisch-deutsche nationale Volkspartei. Und dann kommt die Weltwirtschaftskrise. KPD hat 10,6%, Zentrum 12,1%. Jetzt kommt die NSP, schießt hoch auf 18%. Schauen Sie aber, das Zentrum behält beinahe seinen Stimmenanteil bei. SPD geht um 5% zurück, aber die KPD gewinnt sogar Stimmen dazu. Und in der Mitte verschwinden schon die ersten Parteien. Dann 1932 schießt die NSDAP auf 37,4% hoch. Das Zentrum macht die Politik des auf die Seite Schwimmens. Gewinnt sogar Stimmen dazu. Die KPD, Sie haben in der Schule gelernt, es sei immer so ein sozusagen das Bündnis von links und rechts gewesen. Stimmt gar nicht. Die KPD gewinnt sogar Stimmen zu. Die SPD bleibt auch relativ stabil. Was verschwindet, sind die bürgerlichen Parteien. Weil die versuchen, die NSDAP zu überbieten mit antisemitischen und anderen radikalen Sprüchen und werden dabei aufgesogen. Verschwinden einfach. Das ist die Quelle des Nationalsozialismus. Das bürgerliche Lager. Das evangelische, das protestantische, bürgerliche Lager. Die Mediziner, die Rechtsanwälte, das Rückgrat der NS-Bewegung. Und es bleibt natürlich keine deutsche Sache, es ist in ganz Europa. Sie sehen diese gelben Länder, das sind mit faschistischer Regierung. Die roten sind sozusagen die Kernländer. Es haben ganz viele Länder, haben faschistische Regierungen damals, auch in der Welt. In Argentinien ist eigentlich, Perón ist letztlich auch eine faschistische Regierung. So, wir haben ein ähnliches Phänomen, habe ich vorhin gezeigt, Mecklenburg-Vorpommern, Nichtwähler und dann schießt eben die AfD hoch. Damit haben wir gezeigt, politische Krise. Ich will damit keineswegs sagen, dass die AfD mit dem NSDAP vergleichbar wäre. Also darum geht es nicht, sondern es geht um dieses System, wie eine Legitimationskrise, das heißt, dass ein großer Teil von Meinungen, die in der Bevölkerung da sind, einfach nicht mehr berücksichtigt werden, wie die dazu führen, dass eigentlich eine unbedeutende Partei, Die AfD hat ja auch keine großen charismatischen Führer. Und so hatte die NSDAP das eigentlich auch nicht, wie die trotzdem zu einer so riesigen Bewegung werden können. Und die Politik versuchen, gefährden ins... Ah, da haben wir sie ja, die Einstellung. AfD, das ist die blaue Säule. Dann die rote, das sind die Nichtwähler. Und diese blassgrüne CDU, CSU. Bei der Diktatur sehen Sie, wie nah sie beieinander liegen. Chauvinismus, das ist, wir Deutschen sind die Besten auf der Welt. Xenophobie, das heißt eben Fremdenfeindlichkeit, liegen sie auch nah beieinander. Rechtsextrem, auch nicht so weit auseinander. Demokratie ist entscheidend, da ist die CDU völlig anders als die Nichtwähler oder die AfD. Anti-Islam, auch da sticht die AfD sehr viel stärker hervor als die Nichtwähler. Und auch Antiziganismus, das ist gegen die Zigeuner, gegen die Roma, ist auch sehr stark der Unterschied. Und wir haben es. Anti-Asyl, wieder das gleiche Muster. Also die Nichtwähler sind eigentlich das Wählerpotenzial für die bei Anti-Schwul, Anti-Medien, für die Pegida, für Gewalt, für Verschwörungen. So. Warum sind die Ostdeutschen so stark bei der, das geht ja jetzt so groß durch die Presse, beinahe eine Kampagne? Da muss man berücksichtigen, das wird leider kaum getan, dass die Art der Wiedervereinigung, wie sie stattgefunden hat, für viele Ostdeutsche eine Demütigung war. Nämlich Anschluss. Das heißt, alles, was DDR war, hatte zu verschwinden und musste ersetzt werden durch Westdeutsches. Und wir haben, schauen Sie mal, das ist Thüringen Monitor von 2002 bis 2015. Auf die sehr, sehr starke Aussage, Westdeutsche behandeln, Ostdeutsche als Menschen zweiter Klasse, haben wir seit 2002 eine Zustimmung 50% und mehr. Bei den Jüngsten, bei der ersten Generation ist sogar noch höher. Also es ist nicht so, dass das rauswächst, sondern diejenigen, die die Wiedervereinigung selber nie erlebt haben, sind trotzdem heute in großem Ausmaß der Meinung, Westdeutsche behandeln Ostdeutsche als Menschen zweiter Klasse. In Allensbach können Sie nachlesen, dass sich Ostdeutsche den Westdeutschen moralisch stark überlegen fühlen. Hier haben wir eine Spaltung, die nicht auftaucht in der Presse. Die eigentlich kaum zum Thema gemacht wird, die aber sich politisch auswirkt. Ich behaupte, es ist dieses Gefühl der Benachteiligung, das dazu führt, dass wir in den ostdeutschen Ländern eine höhere Zustimmung, also nicht der niedrigere Lohn oder nicht irgendwelche Benachteiligungen in dem Sinne, finanzielle, sondern es ist das Gefühl, hier nicht ernst genommen zu werden, von oben herab angeguckt zu werden, keine Stimme zu haben. Dann schauen Sie mal an, ein Drittel der Landesregierung sind in Ostdeutschland aus dem Westen. Im Osten. Im Westen null. 20% der Landtagsmitglieder in ostdeutschen Landtagen sind aus dem Westen. Im Westen null. 74%, das sind 75, also zwei Drittel der Abteilungsleiter in den Ministerien in Ostdeutschland sind Wessis. Im Westen null. Also da ist eine sehr krasse und auch immer wieder erlebbare Benachteiligung. Im Jahr 2006 hat der Thüringen-Monitor auch gefragt, wie oft haben Sie Kontakt zu Westdeutschen, privaten Kontakt zu Westdeutschen? Da war nie. Dann monatlich und wöchentlich. Nein, halbjährlich, monatlich, wöchentlich. Diejenigen, die nie angekreuzt haben, von denen sagten 70% Ostdeutsche werden von Westdeutschen als Menschen zweiter Klasse. Also die haben keinen Kontakt, aber sozusagen der Westdeutsche ist ihr Erklärungsfaktor dafür, dass es ihnen so schlecht geht. Was es auch immer ist. Aber unter denjenigen, die angehalten, sie haben wöchentlich Kontakt zu Westdeutschen, waren es immer noch 42%, die dieser Aussage zustimmten. Also da ist auch eine reale Erfahrung da. Eine reale Erfahrung von Benachteiligung. Über Jahrzehnte hinweg haben wir gehört, so Mindestlohn, Ostdeutsche 10% weniger, Westdeutsche 10% mehr. Also es ist auch ein reales Teil. Also da steckt reale Erfahrung dahinter. Das halte ich für ganz wichtig, sich das klar zu machen. So, auch jetzt ist das kein deutsches Phänomen. Wir schauen nur mal an im Oktober 2016, was in der Zeit seit 2014 an Parteien zustimmen. Brexit 51,9%, Schweden-Demo 25%, die PSI in Polen 37,6%, was die absolute Mehrheit bedeutete. Die FPÖ hat inzwischen 41%, in Ungarn sind es 51% und dann kommt noch die Jobbik und ich weiß nicht, wie man diese, ich kann kein Ungarisch, wie man das ausspricht, 26% dazu. Dann haben wir AfGID, die Morgenröte in Griechenland mit 9%, AfD 24%, Front National 31%, inzwischen noch mehr und die PVV aus Belgien mit 30%. Und sie haben in allen Ländern Europas faschistische Parteien, die sehr aktiv sind. Also es ist keine Sache, die begrenzt ist auf Deutschland. Wir sind sozusagen die Nachzügler in dieser Bewegung. So, Erklärungen, mögliche Erklärungen für diese Entstehung und Folgerungen. Und es geht immer darum, was heißt das in der Politik, das auf die Seite schieben? Wie kann das gehen? Die erste Erklärung ist dieses rechte Vakuum, was ich in den bisherigen Darstellungen gezeigt habe. So. Ich denke, der Ausgleich des rechten Vakuums erscheint als Aufstand gegen die politische Korrektheit, die sich herausgebildet hat, die sehr stark orientiert ist am linksgrünen Moralvorstellungen. Die Folgerung wäre Kretschmann-Position bei den Grünen stärken, wenn das geht. Guck wieder dich an. Also sozusagen, wie kann ich eine grüne Politik vertreten, die tatsächlich dann auch in der Bevölkerung in großem Umfang, selbst in Baden-Württemberg, Zustimmung findet? Ich komme daher, ich weiß, was das bedeutet. Was folgt daraus? Das rechte Vakuum wird auf die Seite schwimmen. CDU und CSU müssen wieder den politischen Spagat halten. Und zwar ohne Bezug und Polemik zur AfD. Wenn Sie gestern die Sendung mit Seehofer gesehen haben, der hat in der ganzen Sendung nur einmal die AfD erwähnt. Ansonsten erwähnt er sie nicht. Aber er zeigt ganz deutlich, dass er diesen politischen Spagat wieder machen wird. Und wir müssen das aushalten. Weil wir müssen uns klar machen, der politische Spagat ist unverzichtbar. Wenn es der CDU, CSU gelingen soll, die AfD sozusagen aufzusaugen, dann geht es nur mit diesem politischen Spagat. Und wir dürfen nicht von der CDU, von der CSU erwarten, dass sie unsere moralische Position vertritt. Dann geht das schief. Politik geht nicht um Moral, sondern geht darum, wie kann ich gesellschaftliche Probleme lösen. Die CSU muss also letztlich die AfD überdecken. Ob das gelingt, ist natürlich auch wieder offen, aber das ist sozusagen auf die Seite schwimmen. Die zweite Erklärung, das Abtauchen in kontrafaktische, nur noch sich selbst bestätigende Kommunikationskanäle. Gestern habe ich gelesen, 40% der Jugendlichen nehmen nur YouTube als Nachrichtenquelle. Wenn Sie YouTube kennen, dann wissen Sie, dass die krasseste Darstellung gewinnt. Also je abseitiger von der Wirklichkeit, desto besser, desto mehr Likes. Ähnlich ist es bei Facebook, also in all diesen Medien ist es so, dass die Extrempositionen gewinnen und sich durchsetzen. Und es ist praktisch unmöglich, würde mich sehr interessieren, was Sie dagegen sagen. Also meine Erfahrung mit YouTube, ich gucke auch immer den größten Scheiß, wenn ich was gucke. So, dann nehme ich USA Repräsentantenhaus. Da haben wir eine sehr schöne Statistik. Nämlich die Mitglieder des Repräsentantenhauses seit 1879 wurde geguckt, wie sehr falten sie sich für liberal oder konservativ. Liberal ist die untere, die blaue Linie. Und das sehen Sie, die geht so um 1927 bis 1963 geht die ein bisschen nach oben Richtung konservativ und dann bleibt sie aber etwa auf dieser Höhe. Aber die rote Linie, das sind die Republikaner, die gehen zur gleichen Zeit in Richtung liberal und dann steil wie nie zuvor hoch in Richtung konservativ. Wir haben also, und da muss man wissen, 1996 kommt Fox News. Fox News ist wie YouTube. Ist also eine Nachrichtensender, der in großem Umfang auf Erfindungen basiert. So, 1939 bis 1980 haben sie eine ganz starke Überlappung der demokratischen und republikanischen Partei. Ich habe das erlebt, ich war 1961 als Schüler, hatte ich ein Stipendium an einer amerikanischen Highschool. Da war es ganz klar, also ganz viele Demokraten sind sehr konservativ, ganz viele Republikaner sind sehr liberal. Also so, dass es war mehr eine Persönlichkeitswahl als eine Richtungswahl. Inzwischen, von 1980 bis heute, inzwischen ist es so, dass es überhaupt keine Überlappung mehr gibt. Also muss er beispielhaft an diesen Blockade, völlig idiotischen Blockade der gesamten Bundesregierung über irgendwelche, wo man nicht gefragt, nie rausgekriegt hat, was ist eigentlich der Streitpunkt, außer dass man die anderen nicht gewinnen lassen will. Also da ist die amerikanische Politik, ist da völlig auf den Hund gekommen. Dann ein anderes Beispiel. Ich bekomme eine E-Mail auf meine Hochschul-E-Mail. media12@tonline.de. Absender ist und für den Inhalt verantwortlich Sonja Walter, August-Gander-Straße und so weiter. Kernzitat. Zitat: Mit ihren politischen Aktivitäten verfolgt Frau Roth, hast du auch gekriegt? Ja. Mit ihren politischen Aktivitäten verfolgt Frau Roth zusammen mit anderen drogensüchtigen grünen Bundestagsabgeordneten, wie zum Beispiel Volker Beck und so weiter, das Ziel, Drogen, Inzest und Sex mit Kindern zu legalisieren und die deutsche Gesellschaft infolge einer uneingeschränkten Zuwanderung aus dem Nahen Osten und der Dritten Welt zu zerstören. Als Beweismittel. Hier ein Zitat des medienbekannten Grünen-Politikers Daniel Cohn-Bendit, der seit Jahren wegen pädophilen Problemen für Schlagzeilen sorgt. Zitat: Wir, die Grünen, müssen dafür sorgen, so viele Ausländer wie möglich nach Deutschland zu holen. Wenn sie in Deutschland sind, müssen wir für ihr Wahlrecht kämpfen. Wenn wir das erreicht haben, werden wir den Stimmenanteil haben, den wir brauchen, diese Republik zu verändern. Und dann wird eine Quelle angegeben. Wenn man der nachgeht, landet man bei einer rechten Webpage, efmagazin.de, die für dieses Zitat auch keine Quelle angeben. Also vermutlich ist das Zitat frei erfunden. Also diese Quellenangabe ist eigentlich keine Quelle. Es ist ein völlig... Und so ist das Netz voll. Oder der Aufsatz jetzt in einem sehr ernsthaften Magazin Cicero, Merkels verhängnisvollster Fehler von Christoph Schwennecke, wo man eigentlich sagt, er ist eigentlich ganz vernünftig. Er schreibt, Zitat, in dieser Pressekonferenz, das ist die berühmte Wir schaffen das Pressekonferenz, hat Angela Merkel den katastrophalsten Fehler ihrer Amtszeit begangen, indem sie sagte, wir schaffen das. Und damit all jene Flüchtlinge in Marsch setzte, die Deutschland und Europa jetzt an die und über jede Grenze der Hilfsbereitschaft führt. Schaut man sich die Wirklichkeit an. Hier haben Sie vom Bundesamt BMI und also wirklich unbezweifelbare Quelle, haben Sie die Anzahl der Asylantragszahlen von 1990 bis 2015. Damals 1990, 92 kamen die überwiegend aus dem Balkan und sind übrigens zu 70% wieder zurückgegangen in den Balkan. Das wird auch immer vergessen zu sagen. Da ist aber dann diese Schengen-Regelung und sichere Herkunftsländer eingeführt worden und es ging zurück auf 28.000. Und dann geht es 2011, 2012, geht es los, vor 2015 sind wir bereits bei 500.000. Das ist lange, lange, bevor Merkel irgendwas sagt. Hat sie das dann produziert oder wo kommt das her? So. Schon vor 2015 explodieren die Zahlen. Und der Grund dafür ist, und das gibt Frau Merkel auch zu, sie sagt, das war einer meiner größten Fehler. Die Gelder, die zugesagt waren für das UN-Hilfswerk, Flüchtlingshilfswerk, um die Flüchtlinge im Libanon, in der Türkei zu versorgen, die sind nicht gezahlt worden. Auch die Bundesrepublik hat nur 10% der zugesagten Gelder gezahlt. Das Geld, was dort zur Verfügung stand für die Flüchtlinge, sind von 100 Euro runtergesunken auf 12 Euro pro Kopf und Monat. Sie konnten kein Wasser, kriegen kein Wasser mehr, sie kriegen keine Bildung mehr, es ist sozusagen alles zusammengebrochen und den Leuten blieb nichts anderes übrig, als abzuhauen. Also das war der eigentliche Grund für diese große, und es gibt Merkel auch zu, inzwischen zahlt Deutschland die zugesagten Gelder voll, aber die USA und andere Länder zahlen es immer noch nicht. Gegenwärtig liegt das UNHCR bei 42% Erfüllung der zugesagten Gelder. Also das ist eine der Superidiotien in dieser Situation, dass dort, wo die Leute sozusagen nahe den Ländern, aus denen sie flüchten, versorgt werden, dass da das Geld gespart wird. Aber das war die eigentliche Ursache. Und wir haben diese Flüchtlingsströme gehabt in Ungarn. Die strömten quer durch und konnten nicht mal von Ungarn aufgehalten werden. Und es drohte wirklich die große humanitäre Katastrophe. Und in dieser Situation, als sie schon auf den Autobahnen unterwegs waren in Österreich, da sagt Merkel, wir schaffen das. So. Diese übrigens von Hollande wiederholte Aussage, Merkel habe die ganze Flüchtlinge hierher gezogen. Das ist eine dieser schwachsinnigen Aussagen, die durch ständiges Wiederholen auch nicht wahrer werden, aber trotzdem überhaupt nicht verschwinden. Was folgt daraus? Die Erzeuger der Lügen werden sie nie ändern und überzeugen. Sie kommen gegen sie nicht an. Das ist wie das Schwimmen gegen den Strom bei der Unterströmung. Sie müssen zur Seite weg. Zur Seite weg heißt, dass sie an Schulen schon früh dran arbeiten. Also ich schreibe zum Beispiel seit Jahren eine Broschüre für die Landeszentrale für politische Bildung, die sehr gut weggeht, die Rechtsextremen sagen, wo ich die Positionen der Rechtsextremen vorführe. Jetzt in der neuesten Auflage führe ich auch diese Reichsbürger vor mit ihrer Wimmer-Flagge. Die sehen Sie ja, die Wimmer-Flagge, das ist der Herr Wimmer, war der Justizminister, vorgesehene Justizminister beim Stauffenberg-Attentat. Der hat vorgeschlagen, eine Flagge, roter Untergrund, schwarzes Kreuz, das mit goldenem Rand umgeben ist. Sie sehen das bei jeder Pegida-Demonstration, bei jeder AfD-Demonstration. Weh diese Wimmer-Flagge. Das sind diese Reichsbürger, die sagen, die Bundesrepublik hat es nie gegeben, es gibt immer noch das Deutsche Reich. Diese Schwachsinn, also das muss man vorführen und zeigen, wie unsinnig das ist. Und zwar nicht dort, wo gegen die Träger dieser Lügen kommen sie überhaupt nicht an. Können Sie beziehen, kostenlos bei der Landeszentrale. Die dritte Erklärung. Die Erklärung, die Wahrnehmung der Welt aus dem Vorurteil. Ich behaupte, das Vorurteil, das habe ich von Sartre gelernt. Sartre hat über den Antisemitismus geschrieben und hat gezeigt, dass die Juden in Frankreich überwiegend blond und blauäugig sind. Also sozusagen, dass das antijüdische, antisemitische Futteral hat da gar nicht gepasst. Und er hat daran gezeigt, dass das Vorurteil nie etwas zu tun hat mit dem Verhalten der Gruppen, über die das Vorurteil geht, sondern es geht um das Bedürfnis des Vorurteilsträgers. Also wenn ich gegen die Zigeuner bin, dann können sich die Zigeuner ändern, wie sie wollen. Ich bleibe trotzdem in einem Vorurteil drin, denn das Vorurteil entsteht aus dem Bedürfnis, mich überlegen zu fühlen gegenüber irgendjemand anderem. Also das ist die Funktion des Vorurteils. Jetzt schauen wir mal an, wie das funktioniert. Wir haben Wir haben die Wahl Berlin 2016, die stimmstärksten Parteien bei Zweitstimmen nach Bezirken. Die Blauen sind AfD. AfD also da oben am Rand, so Marzahn und so. Und da unten dann bei Köpenick und noch weiter da unten. Was ist das? Okay, ist ja nun egal. Jetzt schauen Sie sich mal an. Anteil der Einwohner aus islamischen Ländern. Am 31.12.215. Und je brauner, je dunkler, desto mehr Menschen aus islamischen Ländern. Das sind alles Bezirke, wo die AfD überhaupt nicht da ist. Die AfD ist dort, wo es keine islamischen Menschen gibt. Nächstes, wieder die AfD. Anteil ausländischer Einwohner in allen Einwohnern in Berlin. Die ausländischen Einwohner sind in Mitte und da im Süden rum, aber da ist nicht die AfD. Die AfD ist dort, wo es keine ausländischen Bürger gibt. Also jetzt habe ich dann genommen mal und habe alle Bezirke aufgelistet nach dem Anteil der Ausländer. Das ist die blaue Linie. Und dann nach dem Anteil der AfD-Stimmen. Und Sie sehen eine wunderschöne Korrelation. Wir Sozialwissenschaftler lieben sowas. Weil Korrelation kriegen Sie selten. Also Korrelation ist, dass deutlich statistisch eine Größe sich parallel oder gegensätzlich bewegt zu einer anderen. Damit haben Sie noch keine Ursache, aber Sie haben auf jeden Fall einen engen Zusammenhang. Und minus 0,77, das kriegen Sie ganz selten. Das ist einfach doll. Also hier haben Sie einen sehr klaren Nachweis, dass der Anteil, je weniger Ausländer es gibt, desto eher neigen die Leute dazu, AfD zu wählen. Und umgekehrt. Es hat also nichts mit den Ausländern zu tun oder ihren Erfahrungen, sondern mit den Bedürfnissen, ihren Ängsten und ihren Emotionen. Anderes schönes Beispiel. Schätzung des Ausländeranteils Ost 2006. Albus ist eine zweijährig durchgeführte repräsentative Befragung, sehr sorgfältig, von einem Institut in Mannheim, gemeinnützig. Und diese Befragung wird allen der ganzen Welt zur Verfügung gestellt. Sie können damit also immer spielen. Wunderbarste Befragung und damit arbeite ich also die ganze Zeit. Und Albus 2006 haben sie 1996 schon mal gefragt, wie schätzt man eigentlich den Ausländeranteil? Und hier geht es jetzt um Ost. Tatsächlich, aus dem Statistischen Bundesamt 2008, sind die Zahlen 2006, Zitat, mit Abstand die niedrigsten Ausländeranteile hatten die 5 neuen Bundesländer, in denen die entsprechenden Anteile zwischen 1,9% Sachsen-Anhalt und 2,8% Sachsen lagen. Schauen wir mal, was die Leute meinen. 0-9%, also ein Ausländeranteil von 0-9%, meinen 40%, 45% der Ostdeutschen, 55% oder noch mehr der Ostdeutschen und etwa 48% der Westdeutschen. Und dann kommen die Zahlen, was die Leute, über 49% gibt es auch immer noch etwa 3-4%, die meinen, es gäbe über 49% Ausländer im jeweiligen Gebiet. Insgesamt kann man sagen, über 50% der Ostdeutschen meinen, es gäbe 10% und mehr im Osten. Und die Westdeutschen sind viel schlimmer noch, die meinen, es seien 62% von ihnen meinen, es gibt 10% und mehr. Also weit weg von der Wirklichkeit. Die Zahlen 1996 waren ganz ähnlich. Also das ist nicht etwas, was jetzt sozusagen Legitimitätsdefizit, sondern das ist eine permanente Idiotie, die sozusagen immer da ist. Die völlige Überschätzung des Ausländeranteils an der Bevölkerung, das finden Sie auch in England, das finden Sie überall. Also da ist die Wirklichkeit und die Wahrnehmung der Wirklichkeit haben wenig miteinander zu tun. Und kein Wunder, sagen die Anhänger solcher Meinung, das sei die Lügenpresse. Weil sie glauben ja, es seien 50%. Und wenn da jemand sagt, es sind 2,8%, das muss ja eine Lüge sein. Dann besonders schlimm, kann ich jetzt dieses moralische Wort benutzen, weil es erschreckend ist, wie stark sich das Vorurteil gegen die Wirklichkeit durchsetzt. Wir haben im Jahr 2015 höchstens 5,5% Muslime in Deutschland. Die Zahlen variieren zwischen 2,8 und 5%. Das sind die Statistiken nicht ganz, also die Zählweise ist da immer schwierig, aber es sind allerhöchstens 5,5%. Wegen der vielen Muslime hier fühle ich mich manchmal wie ein Fremder im eigenen Land. 2009 bis 2016, das geht, 2009 32,2% sind dieser Meinung. 2016 sind es 50%, das heißt 50% meinen, sie würden sozusagen von den Muslimen übervölkert. Also völlig irreal, da kann man nur sagen, das kann nur passieren auf der Basis eines Vorurteils. Das sind eigene Bedürfnisse, die eine solche Weltsicht produzieren. Es hat mit Wirklichkeit nichts zu tun und entsprechend Muslimen sollte die Einwanderung nach Deutschland verboten werden. Das ist die Position von Trump für die USA. Da sind wir nicht viel besser. 2016 41,4% sagen, ja, sollte so sein. So, was folgt jetzt daraus für das auf die Seite schieben? Man muss letztlich das Bedürfnis, ich sage ja, Vorteil wird erzeugt durch eine Bedürfnislage, man muss dieses Bedürfnis bearbeiten. Was heißt das? Ich komme jetzt gleich zum Schluss. Ich bringe das Beispiel aus der Frühzeit der Bundesrepublik. Das ist jetzt eine echte Provokation, was ich mit Ihnen mache. Also, in Schleswig-Holstein 1947, Nichtwähler 30%, dann gibt es den SSW, das sind diese Dänen, die in Schleswig-Holstein wohnen, die CDU 34,1%, FDP 5%, 4,7%. Und dann tritt 1950 der BHE, von dem habe ich Ihnen schon erzählt, Block der Heimatlosen und Entrechteten, Heimatvertriebenen und Entrechteten an. Und knall, wie jetzt die AfD, in der ersten Wahl auf 23,4%. Das ist ganz analog. Was macht die Politik in diesem Fall? Unter Leitung der CDU wird eine Koalition gemacht, in der der BHE drin ist. Bei der Bundestagswahl kommt der BHE mit 5,9% rein. Was macht die CDU? Eine Koalition zusammen mit dem BHE. Sorgt dafür, dass es ein Lastenausgleichsgesetz gibt. Auf Bundesebene werden die Heimatvertriebenen, die Flüchtlinge werden anders verteilt, besser verteilt auf die verschiedenen Bundesländer und es werden ihnen Leistungen zugesichert, die dafür sorgen sollen, dass das, was sie bei ihrer Flucht verloren haben, einigermaßen ausgeglichen wird. Und der BHE wird immer kleiner und 1961 ist er verschwunden, in der CDU aufgegangen. Also das sozusagen ein Bedürfnis, zentrales Bedürfnis berücksichtigen heißt, dass ich nicht die als Paria, sondern dieses Bedürfnis muss ich ernst nehmen und muss schauen, wie ich das so integrieren kann, dass es verschwindet oder politisch nicht mehr relevant wird. So, was heißt das wieder, das Wegschwimmen? Nicht auf Provokationen eingehen. Trump ist das Musterbeispiel. Trump ist ganz stolz. Er hat in dem Vorwahlkampf mehr Medienzeit gekriegt als alle anderen Kandidaten zusammengenommen. Und es hat ihn nichts gekostet. Jedes Mal, wenn er eine Provokation raushaut, kommt die in die Presse, kommt die in die Medien, wird groß behandelt und damit erzeuge ich das, was ich bekämpfen will. Also auf die Provokationen auf keinen Fall eingehen, es sei denn, sie kommen auf eine kriminelle Ebene und dann gehe ich über den Staatsanwalt. Aber politisch diese Provokation bekämpfen zu wollen, ist hoffnungslos, weil die können immer noch schlimmer. Da zählt auch dieser Roman von Houellebecq oder wie er heißt, Houellebecq, wie heißt er nochmal? Unterwerfung. Das ist so ein, als Politikwissenschaftler kann man nur sagen, welch ein Schwachsinn. Das ist, wenn ich sage, die Sorbonne wird an die Saudis verkauft, dann kann ich auch zu Recht sagen, ja, der Kölner Dom wird zur Moschee umfunktioniert. Also wie soll das politisch möglich sein? Zwei Wochen nach der Koalition, die da gebildet wird in Frankreich, dürfen plötzlich die Professoren zwei weitere oder drei weitere Frauen haben. Da muss man doch die Zivilgesetzgebung ändern. Also es ist so ein unglaublich, auch literarisch, aber ja. So. Das eine ist also nicht auf Provokation eingehen. Das andere, da will ich Sie jetzt auch provozieren, ist Problembläsungsagenda, eine eigene, also das hat das Zentrum gemacht in den 20er Jahren. Das hat die SPD gemacht und auch die KPD. Sie sind nicht so sehr eingegangen, die KPD hat sehr stark mit den Nazis zusammengearbeitet gegen die SPD, aber die SPD hat weiterhin versucht, in Preußen eine gute Politik zu machen. Und sozusagen, ich muss die Probleme lösen und nicht gegen die Provokanten angehen. Was hat die Merkel am 15.11.2015 proklamiert, was sie machen will? Hilfe nach Afrika, Frieden in Libyen, Frieden in Syrien und Irak, alles sehr schwierig, aber sie ist dran. Das kann man nicht verkennen. Dann Türkei-Abkommen, das war lange davor, hat sie gemacht, gegen die moralische Empörung der größten Teile der Bundesrepublik. Sie sagt, Grenzen müssen wir zumachen, allen Ebenen Grenzen zu. Und wir müssen, da ist sie leider noch nicht vorangekommen, Kontingente für legale Einwanderung, also ein Einwanderungsgesetz haben wir immer noch nicht, was wirklich eine Katastrophe ist. Schauen Sie Kanada an, wie die könnte ich auch Kontingente machen. Da kann ich sagen, ich nehme nur so und so viele. Dann balkansichere Herkunftsländer ist gelungen, die aus dem Balkan gestammten Asylbewerber zurück in den Balkan ist auch gelungen. Familiennachzug begrenzen, um das in Grenzen zu halten, ist auch gemacht worden, zur moralischen Empörung wieder eines Großteils. Man kann also sagen, die Politik, die Probleme zu lösen, die wird angegriffen und wird ziemlich ruhig gemacht. Es ist der beste Weg, zur Seite wegzuschwimmen. Okay, wir haben geguckt, Vorbemerkungen, Definition politischer Krise, Abgrenzung zum politischen Wandel, historische und aktuelle Beispiele für politische Krisen, Erklärung für ihre Entstehung und Folgerung und jetzt noch als Kuchenstückchen die Klausurfragen. Warum sind die Legitimationskrisen und Motivationskrisen für die etablierte Politik besonders bedrohlich? Sie wissen das jetzt. Wie kann politischer Wandel zu einer Legitimationskrise führen, in dem ein ganzes Feld nicht mehr beackert wird, dass da niemand mehr da ist, der dafür zuständig ist? Was bedeutet politischer Spagat? Auch das wissen Sie jetzt und auch, dass es ohne den nicht geht. So, ich hoffe, Sie genügend provoziert zu haben.